Wir wollen uns heute mit dem Philemon-Brief beschäftigen. Das ist der kürzeste Brief, den Paulus geschrieben hat, den wir in der Bibel haben. Und das ist auch der einzigste Brief, den Paulus an eine einzelne Person schreibt. In den anderen Fällen schreibt er immer an Gemeinden, aber hier schreibt er direkt an Philemon. Dieser Brief hat Paulus geschrieben, höchstwahrscheinlich in dem Gefängnis, als er in Rom saß. Und von dort hat er dann Nachrichten bekommen von Philemon und dann hat er auch von dort ihm diesen Brief geschrieben. Jetzt wollen wir Philemon die Verse 1 bis 7 lesen. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Geliebten und unseren Mitarbeiter, an Apphia, die geliebte Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und denke immer an dich in meinen Gebeten, weil ich von deiner Liebe und dem Glauben höre, die du an den Herrn Jesus und an allen Heiligen gegenüber hast, damit der Glaube, den wir miteinander haben, wirksam werde in Erkenntnis all des Guten, das ihr in Christus Jesus habt. Denn wir haben große Freude und Trost an deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich erquickt wurden, Bruder. Philemon, das ist ein reicher Christ aus der Stadt Kolosse. Und Kolosse, das lag an der Handelsstraße, es lag zwischen Ephesus und Milet. Das ist im südlichen Teil Kleinasiens. Und weil sie an dieser Handelsstraße lag, war es eine sehr reiche Stadt. Paulus selber, er war nie in Kolosse gewesen. Und die Gemeinde, die dort entstanden ist, die hat er somit auch nicht gegründet. Paulus hat aber von den Geschwistern von Kolosse vieles mitgekriegt. Es waren Brüder, die bei ihm waren, die auch von den Geschwistern dort erzählt haben. So war es ein Bruder, der hieß Epaphras, war bei ihm, hat erzählt. Onesimus, um den es auch heute geht, hat ihm von den Kolossäern erzählt. Diese beiden, das waren selber Kolosseer gewesen. Dann lesen wir auch von einem Markus, das ist der Neffe des Barnabas, der dort unter den Geschwistern gearbeitet hat. Und auch dieser, also Markus, war bei Paulus gewesen und hat auch ihm von der Gemeinde dort erzählt. Und so hat Paulus Bescheid gewusst, wie die Geschwister dort lebten und was für Schwierigkeiten und Probleme sie hatten und wie der Glaubensstand bei ihnen war. Obwohl Paulus nicht in Kolosse war, lesen wir es raus, dass er Philemon kannte und dass Philemon durch die Arbeit des Paulus zum Glauben gekommen ist. Das lesen wir im 19. Vers. Da schreibt Paulus: Ich, Paulus, habe es eigenhändig geschrieben, ich will es bezahlen. Und jetzt schreibt er: Ich schweige davon, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Andere Übersetzungen, die bringen das ein bisschen deutlicher zum Ausdruck, dass durch die Arbeit des Paulus Philemon zum Glauben gefunden hat. Und weil diese beiden Männer sich kannten, darum schreibt Paulus hier so in voller Liebe diesen Brief und sehr persönlich. Wir wissen allerdings nicht, ob die beiden Männer sich getroffen haben, dass vielleicht Philemon irgendwo unterwegs war und Paulus getroffen hat, oder ob sie sich durch die Briefe kannten, das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, dass die sich kannten. Wir lesen auch im Vers 2 von einer Schwester, das ist die Apphia. Und höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um die Frau von Philemon. Und dann lesen wir von einem Archippus hier, schreibt Paulus, unseren Mitstreiter. Das kommt im Kolosserbrief besser zum Ausdruck. Es ist höchstwahrscheinlich der Älteste dort in Kolossee gewesen, oder zumindest hat er eine besondere Aufgabe in der geistlichen Arbeit gehabt. Im Vers 2 lesen wir auch, dass Paulus schreibt, er grüßt die Gemeinden in deinem Haus. Heute würden wir sagen, das sind Hausversammlungen oder ein Hauskreis. Und wir wissen auch nicht, ob Philemon selber diesen Hauskreis geführt hat oder ob er nur sein Haus zur Verfügung gestellt hat. Aber wir wissen, dass Versammlungen in seinem Haus stattfanden. Nun, Philemon, es ist ein sehr vorbildlicher Christ. Das lesen wir in Vers 5. Weil ich von deiner Liebe und dem Glauben höre, die du an den Herrn Jesus und an allen Heiligen gegenüber hast. In Vers 7, denn wir haben große Freude und Trost an deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich erquickt wurden. Er erweist viel Liebe, er ist bekannt für seinen Glauben, er ist bekannt in der Gemeinde in Kolosse, war vielen ein Trost, eine Ermutigung, und selbst Paulus hat sich gefreut an seinem Glaubensstand. Und wenn wir so die Einleitung von Paulus lesen und diese Personenbeschreibung, wenn ich das so sagen darf, von Philemon lesen, dann haben wir ein Bild von einem Christen, der so einen ganz besonderen Wandel hatte, dass er sogar überörtlich bekannt war. Ein Mann voller Liebe, voller Glauben. Andere haben sich an ihm erquickt und ermutigt, und sogar Paulus war es eine Freude. Und trotz seines ganzen Reichtums, den Philemon hatte, war er ein treuer Nachfolger Jesu gewesen. Jetzt hat es sich so ergeben, dass Philemon einen Sklaven hatte. Der Sklave heißt Onesimus, und dieser Onesimus, der hat seine Aufgaben nicht zufriedenstellend erfüllt. Wir lesen hier, dass er unnütz war. Und dieser Onesimus, der ist Philemon entlaufen, er ist weggegangen von ihm. Und wir lesen hier, dass er Philemon auch in irgendeiner Weise einen Schaden zugefügt hat. Entweder hat er Geld mitgenommen, wie manche es vermuten, oder allein, dass durch sein Fehlen er Philemon in irgendeiner Weise einen Schaden zugefügt hat. Und so führt es Gott, dass Onesimus Paulus trifft, und durch die Arbeit von Paulus bekehrt sich Onesimus. Und Paulus würde gerne ihn bei sich behalten und sieht auch Aufgaben für Onesimus, die er für ihn in der geistlichen Arbeit durchführen kann. Aber da es der Sklave von Philemon ist, schickt Paulus dann Onesimus zu ihm. Und mit ihm schickt er auch diesen Brief mit. Und jetzt wollen wir die Verse 8 bis 19 lesen. Darum, obwohl ich in Christo große Freimütig habe, dich zu gebieten, was ich gehört, will ich doch um der Liebe willen nur bitten, so wie ich bin, als der alte Paulus, nun aber auch ein Gefangener für Jesus Christus. So bitte ich dich wegen meines Sohnes Onesimus, den ich in meinen Fesseln gezeugt habe, der dir einst unnütz war, aber jetzt dir und mir recht nützlich ist. Ich habe ihn dir wieder zurückgeschickt, du aber nimm ihn, das bedeutet mein eigenes Herz, auf. Denn ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Statt in den Fesseln des Evangeliums diene. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deshalb eine Zeit lang von dir getrennt worden, damit du ihn für immer zurückbekommst. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl als Mensch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, dann nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir einen aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so rechne es mir an. Ich, Paulus, habe es eigenhändig geschrieben, ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Warum bittet Paulus hier so eindringlich den Philemon, dass er Onesimus aufnehmen soll und ihm verzeihen soll? War es nicht von einem Christen wie Philemon, dass man das von ihm erwarten konnte, dass er barmherzig mit Onesimus umgeht, dass er in Liebe mit ihm umgeht? Warum schreibt Paulus hier das alles so eindringlich? Es gibt Situationen bei uns im Leben, bei denen wir nach dem Äußeren entscheiden. Und manche Menschen betrachten wir nach dem oder beurteilen wir auch nach dem, was wir sehen. Und so kann es schnell passieren, dass wir eine falsche Entscheidung treffen. Und manche Entscheidungen würden anders ausfallen, wenn wir es mit dem inneren Auge sehen würden oder wenn wir es mit der Liebe, die Jesus uns gibt, mit dieser den Menschen begegnen. Philemon stand hier jetzt in der Gefahr, Onesimus mit den äußeren Augen zu beurteilen und auch ihn somit zu bestrafen. Es war sein Sklave und er hatte das Recht, auch ihn zu bestrafen. Er ist ungefragt weggelaufen, er hat ihm Schaden zugefügt und er hatte es eigentlich verdient, bestraft zu werden. Ich denke, damals wäre niemand auf die Idee gekommen, Philemon davon abzuhalten. Es war damals üblich, dass die Sklaven ja keine Rechte hatten und so, wenn sie bestraft wurden, war das normal früher. Und so wäre auch rechtlich Philemon in der Lage, hier Onesimus zu bestrafen. Philemon ganz allein musste jetzt hier eine Entscheidung treffen, wie er mit ihm umgeht. Und Paulus versucht, Philemon daran zu erinnern, dass er mit dem inneren Auge Onesimus begegnen soll und dass er auf die Stimme hören soll, was der Heilige Geist ihm sagt, wie er umgehen soll und was er sagen soll. Und Paulus möchte auch nicht, dass Philemon seinen Gefühlen oder seinen Zorn auch hier irgendwie Raum gibt. In Vers 5 lesen wir, weil ich von deiner Liebe und dem Glauben höre. Und Vers 7 lesen wir, denn wir haben große Freude und Trost an deiner Liebe. Was passiert eigentlich mit uns, wenn die Liebe Christi in uns wohnt? Oder wie reagieren wir, wenn Jesu Liebe in uns wohnt? Lass uns mal 1. Korinther 13 aufschlagen. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7 lesen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wenn wir das so lesen und auch von Philemon lesen, dass er so voll Liebe war, dann können wir doch meinen, dass Paulus hier ein bisschen übertrieben hat, indem er so eindringlich an Philemon schreibt. Wir sind und bleiben Menschen. Wir sind Versuchungen ausgesetzt, wir haben Charakterschwächen und es kommt nicht selten vor, dass wir Sachen tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. In Römer 7, Vers 19 lesen wir, denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und aus dem Grund schreibt Paulus hier an Philemon, damit er ihn erinnert, nicht fleischlich vorzugehen, sondern aus geistlicher Sicht das alles zu sehen. Und er möchte auch Philemon hier helfen, keinen Fehler zu begehen. Wie schnell kann es passieren, dass wir unseren Gegenüber oder einen Menschen in eine Schublade schieben, ihn in irgendeiner Weise abstempeln und so wie wir es bei uns im Gehirn abgespeichert haben, genauso gehen wir dann mit diesem Menschen auch um. Und wenn wir uns zwei Personen vorstellen, die eine Person ist bei uns in der obersten Schublade eingeordnet und die andere in der untersten. Und wenn wir eine Situation nehmen, mit den beiden Personen würden wir, obwohl es die gleiche Situation ist, unterschiedlich mit den Personen umgehen. Allein dadurch, dass wir in unserem Denken die Menschen in Schubladen schieben oder in irgendeiner Weise abstempeln oder beurteilen. Warum ist es eigentlich so? Warum sind wir Menschen so gestrickt? Wir sind kurzsichtig und wir können unseren Gegenüber oder manche Situationen nicht im vollen Maße durchschauen. Wir sehen eins, wir beurteilen das, was wir sehen oder was wir hören, aber in Wirklichkeit ist es manchmal anders. Indem ich so über das alles nachgedacht habe, hat Gott mir eine ganz besondere Situation geschenkt. Und zwar saß ich genau am Montagabend genau an diesem Punkt und habe nachgedacht über unser Denken von uns Menschen und wie wir so dieses Schubladendenken oft haben. Dann klingelt es bei uns an der Haustür. Und wir haben ins Internet eine Sache reingestellt zum Verschenken. Und dann kamen zwei Personen, um es abzuholen. Und wenn man so mit der Person schreibt, hat man irgendwie so eine Vorstellung, anhand dem, wie sie schreibt, wie sie die Sätze formuliert und wie der Satzbau ist, hat man so manchmal Vorstellung, wie die Person aussehen könnte. Jetzt mache ich die Tür auf und vor mir steht eine Person, die ich mir ganz anders vorgestellt habe. Im ersten Moment war ich ein bisschen irritiert und dann kam noch eine Situation dazu, wo ich dann gedacht habe, oh, was passiert jetzt, wenn? Und anhand dem, was ich gesehen habe, und anhand dem, was so passiert ist, habe ich, ohne das zu wollen, habe ich sie abgestempelt, diese Person. So, und dann haben wir angefangen, die Sachen herauszutragen und sind dann ins Gespräch gekommen. Da hat sich herausgestellt, dass das, was sie jetzt abholen, dass sie einen guten Zweck damit bewirken wollen, die wollen das weitergeben, eine Freude anderen machen, und in dem Gespräch kam es dann doch heraus, dass es ganz einfache, angenehme Menschen sind. Wo sie dann weg waren, habe ich mich wieder hingesetzt und musste mich eigentlich schämen. Jetzt war ich eigentlich nicht überrumpelt worden, ich habe mich genau mit diesem Thema beschäftigt und genau das ist mir selber passiert. Wir Menschen sind einfach so, wie wir sind. Mit Charakterschwäche, mit Vorurteilen. Und es ist immer gut, wenn wir uns immer wieder mal die Frage stellen, was würde Jesus in dieser Situation tun? Ich habe mich gefragt, wie hätte Philemon reagiert, wenn Paulus diesen Brief nicht geschrieben hätte? Wir wissen es nicht. Wir können viel jetzt nachdenken oder philosophieren, aber indem ich über das nachdachte, ist mir das selber so passiert. Was würden wir tun, wenn wir wie Jesus vor einem besessenen Gadarener stehen würden? Wie würden wir uns verhalten, wenn wir vor Pilatus stehen würden? Was würden wir tun, wenn die Menschen um uns herum uns zu einem König machen wollen? Und wie würden wir uns verhalten, wenn die Menschen uns von einem Berg hinabstürzen wollen? Das alles ist Jesus passiert und wir können daraus immer wieder lesen, wie Jesus mit all diesen Situationen umgegangen ist. Wie gehen wir mit den Geschwistern um? Wie gehen wir mit Geschwistern um, die anders sind wie wir? Wie gehen wir mit Geschwistern um, die viel reicher sind wie wir? Oder andersrum, Wie gehen wir mit Geschwistern um, die viel ärmer sind wie wir? Wie gehen wir mit Geschwistern um, die so ganz andere Interessen haben wie wir selber? Ignorieren wir diese? Gehen wir sie ganz bewusst aus dem Weg? Wenn wir dieses Schubladendenken auf Jesus beziehen, dann müssen wir sagen, Jesus hatte nur eine Schublade. Und aus Liebe zu jedem Menschen hat er alle Menschen in diese Schublade eingeordnet. Da hat Platz gehabt ein Petrus, ein Zachäus, die Pharisäer, ein besessener Gadarener. Sein Ziel war es, jedem zu helfen. Nicht nur körperlich, sondern auch ganz besonders jeder Seele. Er war bestrebt, jedem von Gott zu erzählen. Wo es nötig war, hat er getröstet. Wo es nötig war, hat er gestraft und hingewiesen, aber das alles aus Liebe. Er hat geholfen und hat alles, was er tat, aus Liebe zu den Menschen gemacht. Und wenn wir so aus Liebe zu unseren Mitmenschen handeln, reden, dann wird es in erster Linie uns selber gut tun. Es wird unserem Gegenüber gut tun und alle, die es sehen und alle, die davon hören, die wird es auch ermutigen. Lesen wir jetzt die Verse 20 und 21, Philemon 1. Da lesen wir: Ja, Bruder, lass mich Freude an dir haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam habe ich dir geschrieben und ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Wir lesen hier nicht raus und wir wissen es auch nicht, wie Philemon eigentlich seinen Sklaven empfangen hat, aber sein Verhalten hat anderen Christen entweder eine Freude bereiten können, indem sie es gehört haben, wie er mit Onesimus umgegangen ist, oder auch, dass sie traurig wurden, als sie das hörten. Es liegt in unserer Hand, wie wir mit unserem Gegenüber umgehen. Darum lasst uns Jesus als Vorbild nehmen und alles dran setzen, dass wir auch so handeln, auch so tun, wie es Jesus gemacht hat. Er liebte seine Mitmenschen und wir lesen auch nicht, dass Jesus nur aus Liebe zu den anderen über alles hinweg sah. Er hat ihnen den Weg zu Gott gezeigt und auch vorgelebt, und zwar jedem Menschen, dem er begegnete. Dann weist Paulus hier noch Philemon an, dass er das Ganze doch freiwillig machen soll und nicht aus Zwang. Das lesen wir in Vers 14. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie erzwungen, sondern freiwillig sei. Wenn wir etwas tun, weil wir es tun müssen, dann wird es unser Gegenüber es deutlich spüren. Wenn wir es freiwillig tun, aus Herzen, aus Liebe tun, dann wird es angenehm sein. Wenn wir Jesus dienen, dann lass es uns freiwillig tun, nicht aus Gefallen irgendjemanden, Eltern, den Mitgeschwistern, sonst irgendjemand, sondern lass es uns freiwillig tun. Und wenn wir uns Jesus als Vorbild nehmen, dann nicht aus Zwang, weil es so angebracht ist, sondern freiwillig. Unsere Mitmenschen, die werden es spüren, die werden es merken, es wird anziehend sein. Jetzt wollen wir den Brief zu Ende lesen, von Vers 22. Zugleich bereite auch eine Unterkunft für mich vor, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete geschenkt werde. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Paulus hoffte und sein Wunsch war es, dass er noch nach Kolossee doch kommt, dass er die Geschwister dort kennenlernt. Aber so wie ich es rausgelesen habe, war er dort nicht gewesen. So hat Gott einen anderen Weg für Paulus gehabt, so dass er dort nicht gewesen war. Und obwohl Paulus im Gefängnis war, lesen wir hier, dass er Brüder hatte, die ihn besucht haben, mit denen er Gemeinschaft hatte. Und zum Schluss spricht Paulus einen ganz besonderen Wunsch aus. Er sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Der Geist, der unsere Gedanken lenkt, der unser Reden steuert, der unser Handeln regiert, mit diesem unserem Geist wünscht Paulus, dass Jesus den Geist lenke und ihm gnädig ist. Was für ein schöner Gedanke. Nun, Philemon, der Brief, ist ein kleiner Brief, den habe ich schon oft gelesen, aber dass so viel drin enthalten ist, war es mir persönlich wieder neu gewesen, und Gott sei alle Ehre dafür und Gott segne uns. Amen.